Medico has been addressing the international topics relating to health in this conference on poverty and health. I deal with PR work at Medico. My name's Katja Maurer. I'm pleased that there are so many of you here, and I'm delighted that there is such a mixed audience here with us today. We're looking at diseases caused by the world market, by world trade. These are diseases.
Vor allem dort, wo sie unkontrolliert agiert, schwere gesundheitliche Schäden hinterlässt. Ich habe hier das erste Panel zu moderieren. Das werden wir an drei sehr verschiedenen Beispielen zeigen und ich hoffe, dass wir das dann auch gut zusammenbekommen. Anne Jung von Medico International wird sich beschäftigen mit einer Form dieser globalisierten Ökonomie, nämlich dem Ressourcen- und Rohstoffabbau, der enorm boomt, insbesondere in den Ländern des Südens, sozusagen Eintrittsmöglichkeit für die Länder des Südens in den Weltmarkt ist, aber mit verheerenden Folgen für die lokale Bevölkerung. Das wird sie gleich ganz ausführlich erläutern. Neben mir sitzt Dr. Thilo Bode, von Foodwatch, bekannt aus Funk und Fernsehen, der uns das Ganze erläutern wird an dem Thema der Nahrungsmittel und der Nahrungsmittelspekulation und dem Thema Hunger, das ganz offenkundig natürlich eine der gravierendsten gesundheitsschädlichen und tödlichen Folgen von globalisierten Ökonomien ist, in denen Menschen nicht ausreichend Zugang zu Nahrung haben. Und als drittes ein Beispiel, Sandra Quintella, angereist aus Brasilien, Projektpartnerin von Medico International, die am Beispiel des Stahlwerkes von ThyssenKrupp in der Bucht von Rio de Janeiro zeigen wird, welche psychischen und physischen Folgen die Idee hat, ein Stahlwerk hinzustellen, bei dem man keinerlei Rücksicht nehmen muss auf, oder glaubt, keine Rücksicht nehmen zu müssen auf Umwelt- und Gesundheitsbedingungen der lokalen Bevölkerung. Ich bitte jetzt, wir haben anderthalb Stunden Zeit, ich würde es jetzt so machen, dass wir erstmal die drei Inputs hören. Nach jedem Input würde ich 5 Minuten Fragerunde zulassen, weil doch die Themen auch getrennt sind. Also von daher würde ich das gern so machen und dann versuchen wir doch, diese sehr unterschiedlichen Zugänge zu der Frage weltmarktbedingte Krankheiten auch ein bisschen zu bündeln und zu verstehen, wo haben wir Schnittstellen in diesen unterschiedlichen Auseinandersetzungen und was kann das dann auch heißen für vielleicht zukünftiges Denken und Handeln. So, ich bitte Anne, jetzt mit ihrem Vortrag zu beginnen.
Ja, vielen Dank. Es gibt ein Begriffspaar, das Sie wahrscheinlich alle kennen werden und das aus der Debatte rund um den Rohstoffabbau in Afrika nicht wegzudenken ist, nämlich Fluch und Ressourcenreichtum. Und diesem weit verbreiteten Diktum möchte ich hier gleich zu Anfang widersprechen. Denn die katastrophalen Folgen des Ressourcenabbaus für die Menschen und die Natur sind keine natürliche Folge des Abbaus. Sie sind Resultat politischen Handelns und damit auch veränderbar. Sprechen möchte ich vielmehr über die verfluchte Politik, die ungleiche Verteilung duldet und begünstigt, über das verfluchte Konzerngebaren, das Menschen zu wahrer Arbeitskraft degradiert oder für überflüssig erklärt und die Folgen dieser extremen Form von Ausbeutung für die Gesundheit werde ich beispielhaft am Beispiel arbeitskraftintensiver Extraktion von mineralischen Rohstoffen darstellen, nämlich dem Diamantenabbau in Sierra Leone mit einem kleinen Exkurs zu dem Uranabbau in Niger. Afrika ist ein reicher Kontinent. Hier lagern über 90% der Platin und 60% der Diamantenvorkommen sowie 20% der weltweiten Uranvorkommen. Die Rahmenbedingungen für den afrikanischen Rohstoffabbau sind jetzt mit Blick auf die Profiteure mehr als günstig, denn Arbeitskräfte stehen im Überfluss zur Verfügung. Zum einen, weil es südlich der Sahara kaum Industrieanlagen gibt zur Weiterverarbeitung der Rohstoffe, weshalb die Produktion immer noch außerhalb des Kontinentes stattfindet. zum anderen auch, weil der Rohstoffabbau die Subsistenzwirtschaft infolge von Enteignung und Umweltzerstörung verhindert und damit immer mehr Leute halt ihres sicheren Einkommens beraubt. Der Einschluss in das globalisierte postfordistische Weltsystem führt, und die Folgen werden wir uns heute anschauen, zu einem systematischen Ausschluss einer nach Millionen zählenden Überschussbevölkerung, immer in Anführungszeichen zu denken, aus jeder Entwicklungsperspektive. Millionen Menschen sterben daher an armutsbedingten Krankheiten, die Sie alle kennen, die Schlafkrankheit, Tuberkulose, Malaria und viele mehr. Diese Entwicklung erschwert zugleich die Organisierung derjenigen oder der wenigen, die noch Arbeit haben, zum Beispiel im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen oder auch um den Zugang zur Gesundheit, weil jede Arbeiterin und Arbeiter problemlos von der Industrie ersetzt werden kann. Und das möchte ich jetzt zeigen am Beispiel Sierra Leone. Das militärisch im Jahr 2002 befriedete Sierra Leone befindet sich heute in einem neuen Konflikt. Nach den traumatischen Gewaltjahren des Bürgerkriegs, denen mehr als 20.000 Menschen zum Opfer fielen, sind es diesmal soziale, ökonomische und ökologische Auseinandersetzungen, in die die Regierung in einer Interessengemeinschaft mit nationalen und internationalen Unternehmen die Bevölkerung gestürzt hat. Sierra Leone ist eines der reichsten Länder in Westafrika, reich an fruchtbaren Böden und Rohstoffen. Problemlos ließe sich die Erfüllung sozialer Bedingungen für Gesundheit dort finanzieren, durch die Schaffung beispielsweise menschenwürdiger Wohn- und Arbeitsverhältnisse. Trotz der Milliarden aus dem Diamantenhandel und obwohl das Land über eine Vielzahl noch weiterer Bodenschätze verfügt, ist es eins der ärmsten Länder des Kontinentes. Mehr als zwei Drittel der 5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner leben unterhalb der Armutsgrenze. Und hier gehört die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung zu den ökonomisch Überflüssigen. Eine bedarfsorientierte Gesundheitsfürsorge findet überhaupt nicht statt. In der Folge bedeutet dies, und mit den Zahlen möchte ich dann auch das Thema Zahlen dann beenden, dass 20% der Kinder noch vor ihrem ersten Geburtstag sterben und jede achte Frau während oder nach der Geburt. Das ist die höchste Müttersterblichkeitsrate der Erde. Der fehlende Zugang zu lebensrettenden Medikamenten und auch die schlechte Bezahlung von Gesundheitsarbeiterinnen und Arbeitern führt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Also wir waren vor anderthalb Jahren das letzte Mal dort und immer wieder wurde uns berichtet, dass halt in diesem Gefühl der Ohnmacht halt die schlecht bezahlten Gesundheitsarbeiterinnen die Patientenzahlen schlagen. Gleichzeitig ist es so, dass halt Menschen, die ins Krankenhaus kommen und dort nicht versorgt werden, weil sie eben nicht das ausreichende Geld haben, auf das Personal losgehen und halt ihrem Frust dort Raum schaffen. Das ist also sehr konfliktiv aufgeladen. In der Region im Osten des Landes, rund um die Provinzhauptstadt Koidu, wird die Verwirklichung des Rechts auf Gesundheit infolge der Abbaubedingungen von Diamanten auf wirklich allen denkbaren Ebenen torpediert. Das Kriegsende erlaubt es internationalen Konzernen, systematisch die Steine zu exportieren, ohne noch weiter so exorbitante Kosten in Sicherheitsstrukturen investieren zu müssen. Und das führt in der Folge dazu, dass sich die Arbeits- und Lebensbedingungen durch den Frieden verschlechtert haben in dieser Region. Das ist erstmal was, was man schwer denken kann, weil halt so eine Form von systematischer Ausbeutung eben in diesen ständig wechselnden Kriegsverläufen gar nicht denkbar war. Auch in den Verträgen, die die Regierung mit den Unternehmen aushandeln, werden die Unternehmen von jeder sozialen Verantwortung entbunden und die Regierung ist es, die es nicht verhindert, dass in der Folge des Rohstoffabbaus Enteignungen und Vertreibung immer wieder vorkommen. Zudem müssen die Unternehmen in Sierra Leone faktisch überhaupt keine Exportsteuern zahlen, womit die Regierung ihre Einnahmen zugunsten von kurzfristigen Gewinnen verkleinert und es damit auch an sicheren finanziellen Einnahmen, die zum Beispiel verwendet werden können, für den Aufbau von einem funktionierenden Gesundheitssystem halt fehlen. Die nach dem Krieg aufgewachsene Generation junger Männer, noch mal ein Bild dazu zeigen, verdingt sich zu so niedrigen Löhnen in den Minen, dass es für sie kaum zum Überleben reicht. Die meisten verdienen um 60 US-Dollar im Monat. Es gibt keinerlei Maßnahmen zur Arbeitsgesundheit und in Gesprächen erfährt man dann, dass sich halt viele ständig mit der Arbeit mit diesen schweren Geräten die Hände brechen, Gliedmaßen verlieren oder das Augenlicht und halt auch Dutzende von Arbeitern jedes Jahr in den Minen sterben. Es gibt also keine Rente für Hinterbliebene. Diejenigen, die sich so schwer verletzen, dass sie die Arbeit nicht mehr machen können, werden einfach entlassen. Der Diamantenkonzern, der dort die Abbaurechte erworben hat, führt immer mehr Sprengungen durch, um an die tieferen Gesteinsschichten zu gelangen. Unser Partner Patrick Tongo von unserer Partnerorganisation dort berichtet, dass die Firma, also dieser Diamantenkonzern, jederzeit über den Gesetzen des Landes steht. Und diese Form von Selbstermächtigung, das ist etwas, was sehr charakteristisch ist, sowohl im afrikanischen Kontext als auch in Lateinamerika, die wird politisch geduldet und gefördert. Das ist mir ganz wichtig. Es sind nicht nur die Konzerne, es ist die Politik, die den Boden bereitet, dass die Firmen sich dort so verhalten können. Die Menschen werden als Arbeitskräfte aufgrund des Einsatzes von modernen Geräten kaum mehr benötigt. Und man sieht halt, das kann ich jetzt mal an zwei Bildern zeigen, dass die Menschen in dieser Stadt einfach nur im Weg sind. Also das ist jetzt hinten so ein bisschen schwer zu erkennen. Ich zeige das mal mit der Maus. Also hier sieht man halt die großen Krater hier. Das ist halt mitten in der Ortschaft und hier sieht man das auch. Das sind halt die beiden großen Sprenggebiete, die schon entstanden sind. Und diese kleinen Punkte hier überall drumherum ist halt Koidu. Das heißt also, das ist so, als würde man hier unterm Kudamm Öl finden und würde halt bis Charlottenburg innerhalb von 2 Monaten die gesamte Bevölkerung vertreiben, ohne ihnen irgendeine angemessene Ersatzwohnung oder sowas zur Verfügung zu stellen. So muss man sich das vorstellen. Durch diese Sprengung, die wirklich im unmittelbaren Lebensraum durchgeführt werden, wird extrem viel Staub aufgewirbelt. Fast alle Bewohner klagen über starke Kopfschmerzen. Es kommt zu massiven Atemwegserkrankungen der ohnehin gesundheitlich sehr stark geschwächten Bevölkerung. Und was auch immer wieder vorkommt, ist, dass zum Beispiel Kranke nicht evakuiert werden vor den Sprengungen oder Frauen, die gerade ein Kind bekommen oder alte Menschen, die sich nicht mehr bewegen können, die werden in den Häusern gelassen und es fliegen halt ständig so riesige Gesteinbrocken durch die Gegend, die halt durch die Dächer fallen und immer wieder die Menschen stark verletzen. Hier sieht man zum Beispiel eine Frau, die halt dort die Trümmer zusammengefegt hat, die halt während einer Sprengung in ihr Haus eingeschlagen sind. 12 Jahre nach dem Ende des Bürgerkrieges werden heute die politischen und sozialen Menschenrechte gewalttätig außer Kraft gesetzt und die Bevölkerung ist völliger Willkür ausgesetzt und wird ihrem Subjektstatus beraubt. Die Zwangsumsiedlung führt dazu, dass halt die Gemeinde völlig neu zusammengesetzt wird, ohne Rücksicht auf vormalige Lebenszusammenhänge. Es gibt keine Möglichkeit, Landwirtschaft zu betreiben, kein Einkommen, keine Schulen, keine Gesundheitsstation, kein Transport in die Stadt, keine Rechte. Die werden eigentlich so ausgesetzt außerhalb der Städte und danach kümmert sich keiner mehr um sie. Und dieses Gefühl, und das ist halt die psychosoziale Folge der Ausbeutung, die meiner Meinung nach in dieser Region viel stärker ist als jetzt wirklich die direkten gesundheitlichen Folgen, fragmentiert die gesamte Gesellschaft. Und damit ist eigentlich die gesamte Gemeinde davon betroffen. Sie zerstört die sozialen Beziehungen, führt zu einem extremen Gefühl von Ohnmacht und von den Folgen. Von den Folgen für die psychische, ist das noch so laut genug? Okay. für die psychische Gesundheit konnten wir uns halt vor Ort ein Bild machen, weil dort permanent es zu Gewaltausbrüchen kommt, vor allen Dingen auch innerhalb der Familie, weil halt diese Ohnmacht sich eben in der Regel nicht politisch artikuliert gegen die eigentlich Verantwortlichen, sondern halt innerhalb der Familien. Unsere Partner betreiben dort ein Büro von Laienjuristinnen und dort die Menschen beraten und sie stärken halt ihre eigentlich juristisch verbrieften Rechte wahrzunehmen. Und in diesen Beratungsbüros ist es wirklich so, dass permanent verletzte, verprügelte Frauen auftauchen und verzweifelte Männer, die mit Selbstmord drohen, weil sie einfach nicht mehr in der Lage sind, ihre Familie zu ernähren. Hier sieht man nochmal ein paar Bilder von dem Diamantenkonzern. Und was eben auch sehr problematisch ist, ist, dass wenn es mal gelingt, einen Protest politisch zu organisieren, dass dann der so gewaltsam niedergeschlagen wird, dass halt die Menschen halt in ihrer Ohnmacht dann noch weiter gestärkt werden. Also wir haben im letzten Jahr sind mehrere Leute erschossen worden während Demonstrationen im Winter. Und auch sehr viele durch Schussverletzungen verletzt worden. Und die werden eben auch nicht medizinisch behandelt. Die bekommen kein Recht, auch wenn es irgendwelche Mitarbeiter sind von sozialen Sicherheitsfirmen, die sie dort verletzt haben. Jetzt sieht man nochmal ein paar Bilder davon, auch von unserer Partnerorganisation. Und bei der Partnerorganisation ist ganz deutlich, dass sie zwar dort eine ganz wichtige Arbeit machen, dass ihnen aber selber bewusst ist, dass ein dauerhafter Frieden in diesem Land nur durch eine gerechtere Verteilung des gesellschaftlich vorhandenen Reichtums und menschenwürdige Lebensbedingungen umzusetzen ist. Mit der jetzigen Politik, so meine abschließende These jetzt zu Sierra Leone, schafft die Regierung die besten Voraussetzungen für einen Wiederausbruch des Krieges. Abschließend möchte ich noch einen ganz kurzen Exkurs machen in ein anderes westafrikanisches Land, nach Niger und den Uranabbau dort, um einen Punkt daran nochmal zu zeigen. Um die Alltäglichkeit des Ausnahmezustands von Uranarbeitern zu erfassen, ist es meiner Meinung nach hilfreich, auf den Begriff der Biopolitik von Foucault zurückzukommen. Der Begriff beschreibt Machttechniken, die nicht auf den Einzelnen, sondern auf die gesamte Bevölkerung zielen, auf das Gesundheitsniveau und die Wohnverhältnisse und so weiter. Das Ziel der Biopolitik ist also die Regulierung der gesamten Bevölkerung. Der Uranabbau in Niger wird dominiert durch den französischen Konzern Areva. Dieser ist der größte private Arbeitgeber im Land und hat die gesundheitlichen Auswirkungen des Uranabbaus über Jahrzehnte verheimlicht. Die Bergarbeiter haben keine Arbeitskleidung getragen, keine Atemschutzmasken, keine Handschuhen. Sie wussten nicht, wie gefährlich Uran ist, haben ihre Arbeitskleidung abends mit zum Waschen nach Hause genommen, ihre Familien sind krank geworden dadurch und auch hier war wieder die gesamte Gemeinde halt betroffen von der Konzernpraxis. Inzwischen hat eine lokale Hilfsorganisation erreicht, dass Gesundheitszentren errichtet werden, die aber, und das ist das, warum ich auf Foucault zu sprechen komme, von Areva finanziert worden werden. Die dort beschäftigten Gesundheitsarbeiterinnen, Ärzte und Ärztinnen sind halt zu 100% von dem Urankonzern abhängig und sie stellen systematisch Fehldiagnosen. Ein ehemaliger Mitarbeiter von Areva, der an Krebs erkrankt ist, hat in einem Interview gesagt, egal mit welchen Beschwerden wir vorgesprochen haben, sie diagnostizieren immer Krankheiten, die im Zusammenhang mit AIDS stehen oder irgendetwas anderes, aber niemals Krebs. Das hat ist noch keine einzige Diagnose durch festgestellt worden. Die erkrankten Arbeiter werden also als eine normierte kranke Masse völlig degradiert und mit einer falschen Diagnose, gerade auch noch mit dieser klischeehaften, in Afrika sterben alle an AIDS, weiter stigmatisiert. Und damit hat ein Konzern die Definitionsmacht über die Körper der Angestellten und bestimmt, wer krank ist und wer gesund ist. Und das ist eine Problematik, die eigentlich über das Weiterleben der gesamten Gemeinde mitentscheidet. Und deswegen war mir das so wichtig, dieses Beispiel nochmal zu bringen, weil das so eine extreme Form von Ausbeutung ist. Ja, zum Schluss, und da denke ich, werde ich die meisten Sachen in Diskussion dann nochmal einbringen können, möchte ich nur eine Forderung nennen, die auch bei der People's Health Assembly, wo Medico mit dabei war, wichtig war, dass die Forschungslage zu den gesundheitlichen Folgen des Rohstoffabbaus eben immer noch sehr dürftig sind und dass hier, es gibt kaum Krankenhäuser, die zum Beispiel die Daten erheben, viele Arbeiter haben ja auch gar nicht die Mittel, sich behandeln zu lassen, und das zu verbessern, ist aber eine ganz wichtige Grundlage, um sich auch juristisch zu wehren gegen dieses Konzerngebaren und die Konzerne haftbar zu machen für diese unmenschliche Politik. Und als zweites ist es so, dass eben man eine Tendenz sehen kann, das kann ich gerne später nochmal ausführen, dass gerade die europäischen Regierungen, übrigens mit Deutschland in der wichtigsten Rolle dabei, alles dafür tun, die Märkte weiter zu liberalisieren, die Handlungsspielräume für diese Konzerne zu vergrößern und zugleich die Regierungen im Afrika zu zwingen, die Exportzölle so zu senken, dass eben die Mittel auch für die Finanzierung von Gesundheitssystemen immer kleiner werden. Und deswegen ist das ein Thema, was uns hier alle angeht, weil einfach Deutschland da eine ganz große Mitverantwortung hat. Und dabei würde ich es jetzt erstmal bewenden lassen.
So, liebe Anne, danke. Das war gleich ein erschütternder Einstieg in die Realität von vielen Menschen. Gibt es dazu jetzt konkrete Nachfragen? Hier vorne, es gibt glaube ich auch ein Mikro, ne? Wer hat das? Wir müssen auch ins Mikro sprechen, weil sonst kann es nicht übersetzt werden, ne?
Ja, ich habe eine zu Ihrer Forderung, Forschung vor Ort zu betreiben. Da stelle ich jetzt aus dem, was Sie erzählt haben, gerade schwierig vor. Das müsste ja von der Regierung auch mitgetragen werden, dass man da Menschen dann auch im Krankenhaus untersuchen darf zum Beispiel und dazu forschen. Das klingt so aussichtslos, wenn die Regierung daran gar kein Interesse hat.
Also eine Idee, die auch auf der People's Health Assembly entwickelt wurde, war, dass halt Leute, die unabhängig dazu arbeiten können, die zum Beispiel Public Health studieren oder in anderen Bereichen einfach beginnen, auch in solchen Ländern Forschung zu betreiben, für Doktorarbeiten und so weiter, und dass dann diese Informationen, die sie darüber jetzt als Unabhängige erlangen, halt verwendet werden können, um daraus dann, wenn es eben möglich ist, juristische Schritte einzuleiten. Aber sie haben recht, es ist extrem schwierig, solange noch die Menschen beweisen müssen, dass ihre Arbeit sie krank macht. Also solange diese Beweislast nicht umgedreht wird, dass die Konzerne beweisen müssen, dass es nicht gefährlich ist, die Menschen dort zu beschäftigen, ist es halt sehr, sehr schwierig. Also bei dem Thema Diamanten hat man das eben gesehen. Dort sind ja die körperlichen Folgen, weil es ja nicht so, da wird ja nicht mit Cyanid gearbeitet oder so etwas, ist ja viel weniger problematisch als zum Beispiel beim Goldabbau oder bei Rutil oder anderen Rohstoffen. Und das zu beweisen, diese Folgen, gerade die psychischen Folgen auch, die das hat, wenn eben Konzern so agiert, das ist extrem schwierig, das juristisch verwendbar zu machen. Deswegen muss immer es parallel natürlich eine politische Strategie geben, die auch die lokalen Regierungen unter Druck zu setzen, die Gesetze so zu verschärfen, dass eben die Konzerne gezwungen werden, sich eben auch an Mindeststandards zu halten. Diese Doppelstrategie, denke ich, wäre da das Richtige.
Wir haben nachher auch nochmal die Gelegenheit, wirklich darüber zu sprechen, was sind denn Alternativen. Bitte jetzt so wirklich sehr konkrete Nachfragen.
Ja, ich habe eigentlich nur eine kurze Frage, und zwar bei Diamanten, die dort abgebaut werden, werden die auch in die Bundesrepublik Deutschland exportiert? Und welche Firmen vertreiben das hier, dass man vielleicht auch Druck ausüben kann gegen diese Machenschaften?
ganz kurz, das ist für mich schwierig, dazu kurz zu antworten, weil das ein Thema ist, mit dem wir uns bei Medico sehr lange beschäftigt haben. Ja, die gibt es hier. Diamanten aus Sierra Leone sind seit dem Ende des Krieges keine offiziellen Konfliktdiamanten mehr, weil die Definition eben sehr eng greift, nur Diamanten beschreibt, die wirklich in Kriegssituationen von Rebellenorganisationen geschmuggelt werden. Und sie sind im geschliffenen Zustand nicht mehr rückidentifizierbar zu einem Land zuzuordnen. Sie werden in Indien vorgeschliffen und damit ist es faktisch unmöglich, hier politisch korrekte Diamanten zu kaufen. Es gibt eine kleine Firma, die das versucht, aber die natürlich die große Nachfrage nach diesen Steinen überhaupt nicht befriedigen kann.
So, ich glaube, wir werden auf jeden Fall nachher nochmal die Frage stellen, weil das führt uns hier alle ein, wie kann man diese Industrien, Konzerne, aber auch Banken zähmen, was sind das für Strategien, kann man mit denen reden, muss man sie boykottieren, also das wird nochmal auftauchen, glaube ich, ganz sicher. Ich bitte jetzt Thilo Bode, seinen Vortrag zu halten, wo wir uns dann sozusagen tatsächlich von der globalen Ebene her nähern, denn wir müssen ja feststellen, wir haben eigentlich genug Nahrungsmittel in der Welt, um, wenn ich das richtig sehe, viel mehr Menschen zu ernähren, als wir derzeit auf der Erde haben. Und wir haben trotzdem ein globales Hungerproblem. Und ich bin sehr dankbar, dass wir auch diese, wie der Umgang mit dieser Bevölkerung, die eigentlich also sozusagen Teil der Unsichtbaren, derer, die nicht mehr gebraucht werden, wie man mit ihnen verfährt, das kann uns Herr Bode erzählen. Danke.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Das Thema Hunger und...
Ist an.
Ja. Guten Tag, meine Damen und Herren. Das Thema Hunger und Nahrungsmittelspekulation ist ein sperriges Thema. Ich möchte es trotzdem versuchen. Ich mache einige generelle Erläuterungen zum Thema Hunger und Armut. Dann versuche ich... mal ganz kurz zu skizzieren, wie das überhaupt funktioniert, Spekulation, das ist nämlich ziemlich kompliziert, und dann auf die politischen Forderungen einzugehen. Also Hunger, kurzfristig hat Hunger was mit Armut zu tun, einfach deshalb, weil sich die armen Menschen, und die leben vorwiegend, aber nicht nur in der dritten Welt, nicht genug Nahrungsmittel kaufen können. In der dritten Welt geben die Menschen im Durchschnitt 60-80% für Nahrungsmittel aus von ihrem Gehalt. Also wenn Sie 2.000 Netto-Euro im Monat verdienen, heißt es, Sie müssen 1.600 Euro für Lebensmittel ausgeben, nur um sich das mal vorzustellen, was das bedeutet. Wenn jetzt Preisspitzen auftreten, also wenn die Nahrungsmittelpreise sich kurzfristig auch nur erhöhen, dann hat das für die Familien gravierende Folgen, weil sie einfach keine Reserve mehr haben, um sich das sozusagen leisten zu können. Einer der ersten Maßnahmen sind, dass die Kinder nicht mehr in die Schule geschickt werden oder dass sie arbeiten müssen. Und die zweite Maßnahme ist, dass sie sich verschulden, um Essen kaufen zu müssen. Das bedeutet, die müssen einen Kredit aufnehmen, um satt zu werden. Wenn jetzt die Nahrungsmittelpreise wieder sinken und die können sich wieder mehr Essen kaufen, das geht aber nicht, weil die müssen dann das Darlehen zurückzahlen. Und da geht schon das große Problem los, was für uns jetzt auch in der aktuellen politischen Debatte wichtig ist. Denn was heißt satt werden? Also Sie haben ja einmal die Möglichkeit, dass Sie genug Kalorien zu sich nehmen. Das sind je nach internationaler Definition 2200 oder 1800 Kalorien pro Tag. Bei 1800 Kalorien pro Tag müssen Sie sich aber vorstellen, das reicht nicht mehr aus, dass Sie stark genug sind, um zu arbeiten. Das heißt, sie sind natürlich, sie hungern nicht nur, sie sind auch sozial verdammt. Und wenn jetzt die Nahrungsmittelpreise steigen, führt das entweder dazu, dass sie überhaupt nicht mehr genug Energie zu sich nehmen, also dann sind sie sozusagen kaltgestellt als Mensch überhaupt, oder sie müssen ihre Diät ändern, dass sie zwar noch genug Energie zu sich nehmen, also Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß, aber keine Mikronährstoffe mehr wie Mineralien und Vitamine. Und das, und jetzt kommt der Punkt, führt insbesondere bei Kindern unter 5 Jahren und schwangeren Frauen zu irreversiblen Schäden, einfach organischer, mentaler und natürlich dann auch sozialer Art. Das heißt, es ist nicht so, wenn die Preise sinken, dann ist wieder alles okay. Und wenn es darum geht, Preisspitzen zu verhindern, dann sind wir natürlich in vielerlei Hinsicht machtlos, weil es gibt Ernten, schlechte Ernten und andere Vorfälle, die dazu führen, dass Nahrungsmittelpreise steigen, aber es gibt eben auch menschengemachte Preissteigerungen. Und wenn man sich die wirklich verheerenden Konsequenzen anschaut, dann ist das nicht zu rechtfertigen, dass das überhaupt passieren darf und eben auch kurzfristig. Und deswegen ist, wenn jetzt in der Debatte immer wieder gesagt wird, Nahrungsmittelkrisen oder Hungerkrisen, das sind langfristige Geschichten und wir müssen langfristig einfach mehr Nahrungsmittel produzieren, dann trifft das eben nicht den Kern. So, das waren meine Einführungen. Jetzt will ich einen kurzen Durchlauf machen. Wir haben, und da ist das Problem ja virulent geworden, 2007 und 2008 und auch dann wiederum 2010, 2011 extreme Spitzen der Nahrungsmittelpreise gehabt. Das ist hier der FAO-Index und der zeigt, dass das verbunden ist auch mit erheblichen politischen Veränderungen. Also die Ironie der Geschichte ist ja der, oder der Zynismus der Geschichte ist ja der, dass vielleicht der arabische Frühling nicht schon jetzt gekommen wäre, wenn die Nahrungsmittelpreise nicht gestiegen sind. Weil eben das waren, oftmals sind die Auslöser für politische Unruhen Nahrungsmittelpreise. Ich war über die Jahre war ich jetzt vor einigen Wochen in Tunesien und da hat sich ja, wie gesagt, ein 22-jähriger Gemüsehändler verbrannt. Übrigens haben sich andere auch nachher noch verbrannt. Das wurde nicht mehr berichtet, weil er seine Familie nicht mehr ernähren konnte und weil er bei dem Gouvernorat, wo er sich über die Situation beschwert hat, überhaupt nicht vorgelassen wurde. Also sehr tragisch. Die Menschen hungern immer noch in Tunesien. Dann haben wir, also auf dem Land. Dann haben wir 2010, 2011 nochmal 40 Millionen Menschen zusätzlich gehabt, die unter die Armutsgrenze gefallen sind. Und das zeigt eben, Nahrungsmittelpreise sind enorme soziale Veränderungen und Ereignisse, die gravierende Folgen haben. Wir haben ja immer in der Debatte jetzt, das werden Sie folgen, wenn es um Nahrungsmittelpreise geht, die Frage, was treibt eigentlich die Preise? Die einen sagen, ja, langfristig sind es natürlich die Ernten oder der zunehmende Fleischkonsum in den Schwellenländern und der Ölpreis. Das ist alles richtig, aber wie gesagt, kurzfristig ist Hunger eine Frage von Armut. Und bei den langfristigen Faktoren, da muss man sich schon überlegen, was nun wichtig ist. Die zunehmende Fleischnachfrage in Schwellenländern, also wir brutto verbrauchen wir, also einschließlich Knochen und Abfälle, verbrauchen wir etwa so 70 Kilogramm Fleisch pro Jahr, pro Kopf und die überwiegende Mehrzahl der Menschen auf der Welt ernährt sich nach wie vor vegetarisch, weil die Leute einfach kein Geld haben, sich Fleisch zu kaufen. Und für fleischliche Kalorien brauche ich eben 3 bis 4 Mal so viel Fläche. Anbaufläche. Das heißt, wenn der Fleischkonsum steigt, dann bleibt weniger Platz übrig für den Getreideanbau, der nicht für die Tiere verfüttert wird, sondern für die Menschen und dann steigen die Preise. Übrigens ganz interessant, wenn Sie hier mal durchs Land fahren und die vielen schönen Rapsfelder sehen und so, 60% des ganzen Getreides, was Sie sehen, ist nicht für die Menschen, sondern für die Tiere da. Das essen Sie da wieder indirekt, wenn Sie das Schnitzel zu sich nehmen. Es gibt, also aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, gibt es einen wesentlichen Punkt, der jetzt zu einem starken Anstieg des Niveaus geführt hat, das ist die Ethanol-Konversion in den USA, also Biosprit, das ist die gestrichelte Linie. Wir müssen uns mal vorstellen, dass die Amerikaner bestreiten etwa fast die Hälfte des Maisexportes in der Welt und 40% ihrer nationalen Ernte wird zurzeit verwendet, um Mais in Ethanol umzuwandeln, also in Sprit für die Autos. Das ist natürlich eine ganz katastrophale Geschichte, das treibt den Weltmarktpreis nach oben. Jetzt komme ich zum Unterthema, wie funktioniert die Spekulation mit Agrarrohstoffen? Also sagen wir mal, wir haben uns angefangen mit dem Thema zu befassen im Sommer, schon seit 2 oder 3 Jahren. Und ich denke immer, dass ich es kapiert habe, wie es funktioniert und stelle dann immer wieder fest, wenn ich mit den Fachleuten rede, dass ich es immer noch nicht kapiert habe an den Börsen, weil es ist extrem komplex und kompliziert. Aber man kann es vielleicht, ich glaube, ich bin es mittlerweile in der Lage, zumindest die Fundamentals zu erklären. Wenn wir über Nahrungsmittelspekulation reden heute, dann ist das nicht der Getreidehändler, der sein Getreide nicht verkauft, das im Schuppen liegen lässt oder in seinem Lager, weil er erwartet, dass die Preise steigen, sondern das findet an den wahren Terminbörsen oder den Rohstoffbörsen statt, wo die Händler, die Hersteller Getreide zu einem jetzt fest vereinbarten Preis in der Zukunft kaufen oder verkaufen. Und das ist an und für sich eine sehr sinnvolle Geschichte, deswegen muss man aufpassen, wenn man sagt, man will Spekulation verbieten, weil im Grunde können sich Hersteller und Händler dadurch eine bestimmte Planungssicherheit erkaufen. Also wenn zum Beispiel eine Großbäckerei sich Getreide kaufen will oder Mehl kaufen will, dann können die planen, wenn sie den Preis fest haben, in 3 Monaten. Und wenn ein Hersteller oder ein Verkäufer von Lebensmitteln, von verarbeiteten Lebensmitteln, die Rohstoffe zu einem bestimmten Preis kaufen will, da zahlt er natürlich eine Prämie dafür, dann ist das sehr sinnvoll. Aber das funktioniert dann so, dass wenn der Kaufpreis, den man vereinbart hat, für den Kauf von Weizen in 3 Monaten, wenn der dann in 3 Monaten höher ist als der tatsächliche Preis, der sich dann am Markt bildet, dann muss man das Getreide sozusagen teurer einkaufen, als man es tun müsste, wenn man einfach nur den dann gültigen Preis bezahlt. Und das kann man sozusagen, diesen Mechanismus kann man sozusagen auch als Wette beschreiben. Ja? Also man kauft sich in 3 Monaten ein bestimmtes Getreide, und wenn der tatsächliche Preis dann unter dem vereinbarten Preis liegt, hat man gewonnen, und wenn er über dem tatsächlichen Preis liegt, hat man verloren. Und jetzt, wenn ich jetzt als Händler an die Börse gehe, dann brauche ich jemanden, der diese Wetten macht, der diese Wette mit mir abschließt, der ins Risiko geht, weil man muss ja einen finden, der dieses Risiko eingeht. Und das Schwierige bei dem Thema ist, schwierig zu verstehen, aber wenn Sie, wie gesagt, unser Projektstudie, die Hungermacher kaufen, sich anschauen, dann werden sie es relativ leicht verstehen. Das heißt also, es ist ein gewisses Ausmaß an Spekulation erforderlich. Und was jetzt passiert ist, dadurch, und ich erkläre gleich, warum das passiert, dass sich heute viel mehr Leute, die nur wetten, an den Börsen tummeln als früher, hat sich das Volumen des an den Börsen gehandelten Getreides, wie auch immer, um ein Vielfaches erhöht. Und das führt dazu, dieses irre Volumen, aber das 10, das 20, das 30, das 40-fache des physisch gehandelten Getreides wird dort verkauft und verkauft, virtuell als Wette. Das hat dazu geführt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es zu großen Preisschwankungen kommt, größer geworden ist. Das kann man auch wunderbar zeigen. Das Ganze hängt nämlich zusammen mit der Deregulierung der Finanzmärkte, die ja bekanntermaßen auch zu der Finanzkrise 2007, 2008 geführt hat. Die Börsen, die Rohstoffbörsen sind relativ kleine Börsen. Also 2002 wurden da mal Verträge im Wert von 15 Milliarden gehandelt. Und dann ist das in den letzten 10 Jahren auf 400 bis 600 Milliarden Dollar gestiegen. Und wenn Sie jetzt unten diese Grafik anschauen, dann war 1998 von den Leuten, die sich an den Börsen getummelt haben, waren ungefähr 30% Spekulanten. Und das waren die sogenannten guten Spekulanten, weil die brauchten die Händler und Hersteller, damit die für die Wetten abschließen. Und dann ist was passiert, 10 Jahre später, sehen Sie, die Hedger haben nichts mit Hedgefonds zu tun. Die Hedger sind diejenigen, das sind die Hersteller und die Händler, die ihre Preise sichern wollen. Die betragen nur noch 30%, und die Spekulanten der Anteil der Spekulanten beträgt 70%. Also das hat sich genau umgedreht, und das ist ein Problem. So, und wenn wir jetzt mal auf die politische Lage gucken, dann ist die Diskussion auch völlig verquer in der Öffentlichkeit. Wenn wir zum Beispiel fordern, dass der Börsenhandel reguliert werden muss, dann ist das überhaupt keine neue Sache, sondern es ist eine alte Sache. Weil man sehr wusste, was an den Börsen passiert, wenn nur gewettet wird und nicht mehr richtig gehandelt wird, gab es zur Jahrtausendwende strenge Vorschriften, zum Beispiel Positionslimits. Limits, die die Zahl der Verträge, die an den Börsen gehandelt wurden, begrenzt haben. Und was passiert ist im Jahre 2000 mit der Deregulierung der anderen Finanzmärkte auch? Man hat diese ganzen Einschränkungen abgeschafft. Und wenn wir uns jetzt also mit Politik befassen, und das ist nun mal eine wichtige Botschaft, dann fordern wir nicht Re-Regulierung, wir fordern nicht Regulierung, sondern Re-Regulierung. Wir fordern eigentlich nur, dass der alte Zustand wiederhergestellt wird, der sich auch bewährt hat. Und was machen wir in der politischen Debatte? Es müssen also zwei Sachen passieren. Wir kritisieren natürlich die Banken, weil die Banken sind da ganz groß im Geschäft, die Investmentbanken, die haben Produkte, wie sie es so schön nennen, entwickelt, Indexfonds, die es jedem Verbraucher, jedem Kunden ermöglichen, mit an den Börsen zu wetten, also auf steigende oder sinkende Nahrungsmittelpreise zu setzen. Und wobei die Banken immer verdienen, weil die verdienen an den Kommissionen, an den Gebühren, die gehen nur ganz selten ins Risiko. Und wir müssen natürlich die Politik angreifen, damit die entsprechend reguliert. Aber wir betrachten das als Doppelstrategie, denn wenn wir die Banken nicht angreifen, dann schaffen wir für die Politik nicht die Freiräume, dass die Politik auch wirklich agiert. Denn eins habe ich auch gelernt, also der Lobby-Einfluss, ich bin zurzeit viel in Brüssel mit den anderen Organisationen unterwegs, dort wird ja zurzeit die sogenannte Finanzmarktrichtlinie verhandelt in der EU, die auch die Warenterminbörsen oder die Rohstoffbörsen regulieren soll. Der Einfluss der Banken ist unglaublich. Was zum Beispiel passiert ist, Sie wissen, dass Obama auch nach der Finanzkrise im Rahmen des sogenannten Dodd-Frank-Acts die Finanzmärkte versucht zu regulieren. Übrigens wurden da auch wieder die Positionslimits eingeführt. Und was jetzt passiert war im letzten September, die großen Verbände, zum Beispiel der Verband International Swaps and Derivatives Association, das ist so ein riesiger Lobbyverband, der eben diese Wettprodukte vertritt, die klagen jetzt mit Anwälten, die Millionen in Honorare bekommen, gegen die Regulierung. Und wen wundert es, im Vorstand dieser mächtigen Lobbyorganisation sitzen auch zwei deutsche Vertreter, nämlich ein Vertreter der Deutschen Bank und ein Vertreter von Allianz, und zwar von der Tochter PIMCO, der größte Anleihehändler der Welt, die auch an den Börsen spekulieren. Zum Abschließen ist nochmal der Punkt die Beweislast, was uns ja immer wieder entgegengehalten wird, dass die Banken sagen, ihr müsst erstmal beweisen, dass das überhaupt schädlich ist, dieses ganze Wetten. Die geht sogar so weit, die Deutsche Bank, wie kürzlich, dass sie sagt, es nützt, den Hunger zu bekämpfen, das ist sinnvoll zu spekulieren. Wenn man sich die wissenschaftliche Literatur anschaut, dann gibt es, sagen wir mal, gemischte Evidenz. Ja. Sie können also können Ihnen 50% von hochqualifizierten Studien nennen, die alle sagen, beweisen oder belegen mit ökonometrischen Methoden, und darin liegt die Grenze, dass diese Art von Wetten schädlich sind. Die anderen sagen, man kann das nicht nachweisen. Wir sagen, Umkehr der Beweislast, bitte beweist mal, dass eure Tätigkeit unschädlich ist. Und das ist eine ganz wichtige Forderung, die man auch juristisch untermauern kann, denn es ist erstens so, das wissen vielleicht die wenigsten, dass im europäischen Primärrecht, also im Lissabon-Vertrag, gibt es einen Artikel, ich glaube es ist 191a EUV, der das Vorsorgeprinzip postuliert, und das Vorsorgeprinzip ist ein auch völkerrechtlich bekanntes Prinzip aus der internationalen Umweltpolitik, dass wissenschaftliche Unsicherheit nicht Handeln verbietet, sondern Handeln gebietet. Das heißt, auch wenn noch nicht die letzte wissenschaftliche Evidenz da ist, ist man verpflichtet zu handeln, wenn es um Leib und Leben von Menschen geht. Und dieses Vorsorgeprinzip findet sich übrigens auch im europäischen Lebensmittelrecht wieder. Deswegen glauben wir, dass wir, wenn wir das fordern, uns auch auf einigermaßen soliden juristischen Grund bewegen, nämlich die Umkehr der Beweislast zu fördern. Und ich glaube, das kann man auf andere Bereiche, die hier angesprochen werden, wie auf die Ausbeutung von Rohstoffen, genauso anwenden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Thilo Bode. Ich habe ein leichtes Spiel, weil sich die ganzen Redner halten an ihre Vorgabe. Das ist sehr nett und ich nicht hier irgendwelche Zettel rüberreichen muss. Super, danke. Gibt es noch Nachfragen? So, ja. Gibt es noch Nachfragen? Wir setzen die Diskussion fort und geben jetzt der Sandra Teller das Wort. Hier haben wir